Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Hallo und moin moin. Mein Name ist Tim Kantereit und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. In unserer heutigen Folge des Podcasts Einfach unterrichten dreht sich alles darum, wie man auf Basis von Grundvorstellungen unterrichten kann. Und heute habe ich jemanden im Podcast, der fast in jeder Facette der Mathematikdidaktik in Deutschland seine Fußspuren hinterlassen hat. Stellt euch jemanden vor, der von Kassel über Augsburg, Regensburg bis hin zu Bielefeld gereist ist und dabei nicht nur Mathematik unterrichtet, sondern auch darüber nachdenkt, wie man sie unterrichtet. Jemand, der sogar in Dänemark sein Wissen geteilt hat und dabei nicht müde wurde, Generationen von SchülerInnen und Lehrkräften zu inspirieren. Und als ob das noch nicht genug wäre, hat er nebenbei noch Zeit gefunden, Zeitschriften und Lehrbücher herauszugeben. Also freut euch mit mir auf ein spannendes Gespräch mit dem Mann, der nicht nur Mathematik lehrt, sondern auch darüber schreibt, wie man sie am besten lehrt. Ein herzliches Willkommen, Rudolf vom Hofe.
Hallo Tim.
Hallo Rudi. So, ich darf dich Rudi nennen, das ist schon mal schön, das freut mich. Rudi, du bist ja... Das, was ich gesagt habe, das stimmt ja wahrscheinlich alles.
Ja, das stimmt so ungefähr, ja.
Genau. Und das auch noch wichtig ist, was wir noch nicht erwähnt haben, ist, dass du auch erster Vorsitzender der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik bist.
Ja, das war eine schöne Zeit und ist aber jetzt zum Glück vorbei.
Ach, das ist auch vorbei. Okay. Gut, du hast in Mathematik Lehren publiziert und es geht um deine Publikation heute. Und in dieser Publikation geht es auch um das Konzept der Verständnisanker. Rudi, kannst du uns kurz erläutern, was genau man unter so einem Verständnisanker eigentlich versteht?
Also das ist zunächst mal natürlich ein Bildverständnisanker. Es geht darum, wie man Verständnis herstellt. Und ich meine, was heißt schon Verständnis? Verständnis eines neuen Begriffs oder Verfahrens heißt, dass man den Begriff oder das Verfahren aus der Perspektive seines schon vorhandenen Wissens sehen kann. Das Gegenteil davon ist isoliertes Wissen, was mehr oder weniger Unverständnis ist. Man kann dann vielleicht irgendein Schema abspulen oder irgendwas aufsagen, aber man versteht es nicht. Und das heißt, Verständnisanker heißt irgendein anschauliches Bild oder ein anschauliches Verfahren, sich zu überlegen und zu vermitteln, was den neuen Begriff verbindet mit den alten Wissensbeständen.
Hast du ein Beispiel dafür für mich? Ja,
das ganz beispielsweise. Das ist so ein Zahlenschema, 2-5, ne? In der Mitte ein Strich, zwei Zahlen, das ist erstmal eine komische Geschichte. Eine Pizza ist was Vertrautes und die Pizza-Welt ist ein guter Verständnisanker für die ganze Bruchrechnung. Man kann die Addition damit erklären, man kann die Subtraktion, sogar die Multiplikation, Division durch Aufteilen, 2/3, ein Pizza geteilt in 3 Teile und 2 nehme ich davon. Das ist ein schönes, genau. Ist schon mehr als ein Verständnisanker, sondern so eine ganze Grundvorstellungsvorlage. Aber eben vermittelt es Verständnis und Anker soll eigentlich zeigen, dass es was Einfaches sein muss, was sich leicht im Langzeitgedächtnis verankert, so dass man ständig darauf zugreifen kann. Ein anderes Beispiel wäre bei negativen Zahlen, da klappt das mit der Pizza-Welt eben nicht mehr. Da wäre eben Welt der Pfeile auf der Zahlengerade so ein Verständnisanker.
Ja. Mhm. Okay. Wie kannst du denn so einen Anker im Unterricht konkret einsetzen?
Wie kann man den im Unterricht einsetzen? Also es bietet sich an, in Einführungsstunden oder Einführungsphasen sich zu überlegen, wie man den neuen Begriff repräsentiert. Bei Brüchen beispielsweise wäre es eben nicht so gut, jetzt das über relative Häufigkeiten oder über statistische Überlegungen zu machen, sondern sowas Plakatives und Vertrautes wie Kuchen oder Pizza zu nehmen. Das wäre jetzt das bewusste Verbinden des neuen Themas mit einem bestimmten Anker.
Ein weiterer spannender Punkt wären ja sicherlich auch Grundvorstellungen im Mathematikunterricht. Wie könnte man als Lehrender erkennen, auf welchem Stand diese Grundvorstellungen bei den Lernenden ausgebaut sind? Es gibt so eine diagnostische Brille vielleicht mal aufsetzen. Ne? Wie kann ich so das feststellen, welchen Stand die SchülerInnen haben bezüglich der Grundvorstellung?
Ja, das ist eine interessante Frage und auch noch eine wichtige Frage, die sich dann anschließt, wenn man feststellt, dass eine Schülerin oder ein Schüler irgendwas nicht kann. Dann fragt man ja, warum eigentlich nicht? Ne? Ist da eine falsche Vorstellung oder eine fehlende Vorstellung oder sind da irgendwelche Vorstellungen nicht vernünftig ausgebildet, die man braucht? Und da bietet sich tatsächlich an, dir mit der diagnostischen Brille drauf zu schauen. Und es gibt da eigentlich auch ganz gute Möglichkeiten, Grundvorstellungen zu checken oder zu testen, indem man eben Aufgaben.
Gibt es da spezielle Aufgabentypen oder?
Den kann man sich selbst überlegen, aber es gibt auch welche in der Literatur, im ML zum Beispiel. Da haben wir auch zwei Hefte über Diagnostik in der letzten Zeit und Individualisierung und Diagnostik publiziert, wo solche Beispiele drin sind. Ich möchte ein Beispiel erzählen. Hier bei uns aus der Hochschule. Wir haben hier ein didaktisches Labor, wo wir eine ganze Reihe von Kindern die uns die Jugendämter zuordnen haben, um mit denen die auf irgendeine Weise Schwierigkeit in Mathe haben, häufig nennt man es Dyskalkulie, aber es können auch einfache Rechenschwierigkeiten sein. Und dann machen wir so einen Anfangscheck, um zu gucken, auf welchem Level die sind. Und da gibt es zum Beispiel eine Frage, die heißt, was ist 42 minus 39?
Ja.
Und 80% der Kids im vierten, fünften Schuljahr, die sagen sofort 3. Und die anderen 20%, die sagen, oh, 42 minus 39, das ist 41, 40, 39, 29. Und die fangen jetzt an, die 39 rückwärts abzuzählen von den 42, kommen natürlich in Teufelsküche und kriegen irgendein Blödsinn raus. Das ist aber ein ganz klares Signal, dass die so die Grundvorstellung des Ergänzens noch nicht drauf haben, als eine der wichtigen Basisvorstellungen der Subtraktion, die solche Aufgaben, die eigentlich total einfach sind, fürchterlich kompliziert machen. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Hinweis, was man mit denen üben kann, mit dem Rechenrahmen oder mit irgendwelchem Anschauungsmaterial, indem man die 42 und 39 darstellt, nebeneinander sieht und sieht, hey, da fehlt ja nur noch 3. Ich kann das abziehen oder ich kann das ergänzen. Das kommt letzten Endes auf selber raus. Ne? Das ist ein schönes Beispiel, wie wichtig es ist, so Grundvorstellungen zu checken und wie klar die Ergebnislage dann ist und die Hinweise, was man jetzt mit dem Kind jetzt üben muss.
Mhm. Genau. Was ja auch immer gut funktioniert tatsächlich, gerade auch im Umgang mit SchülerInnen, die vielleicht ein paar Verständnisschwierigkeiten und so weiter haben, sind ja immer die Darstellungswechsel beziehungsweise Visualisierung im Allgemeinen. Ne? Also Visualisierung sind ja eigentlich so ein Schlüssel zum Verständnis. Rudi, was macht denn so dieser Rechenstrich in diesem Kontext von Visualisierung eigentlich einzigartig?
Ja, da bin ich vielleicht nicht so der richtige Mensch, um das zu erklären. Das ist so eine Grundschulgeschichte. Und für einen Rechenstrich kann ich sie vielleicht, ja, das ist so, der Rechenstrich ist so der Vorgänger vom Zahlenstrahl sozusagen.
Ich habe es tatsächlich noch nie gehört, das Wort. Ja, deswegen war ich jetzt auch ganz interessiert, was ist das überhaupt eigentlich? Ich
habe häufig gehört und wundere mich als auch immer, was so die Grundis damit meinen. Sie meinen, man denkt noch nicht so richtig an den Zahlenstrahl. Beim Rechenstrich muss man zum Beispiel noch keine äquidistanten Einheiten haben, sondern es geht einfach, er zeigt die Richtung, in die gerechnet wird, und man kann die Zahlen da anordnen. Ja? Und unser Ziel jetzt, also ich denke jetzt eher an ML, Und Mathe 5 bis 10 ist ja eher die Sekundarstufe. Und da läuft es auf den Zahlenstrahl als Anschauungsmittel heraus und dann später auf die Zahlengrade. Und das ist natürlich ein ungeheuer wichtiges Anschauungsmittel. Und schließlich geht es dann weiter, dass man zwei Zahlengraden aufeinander stellt im rechten Winkel und dann hat man das Koordinatensystem. Also man baut sich so praktisch seinen mathematischen Anschauungsraum, der mit Koordinaten darüber auf. Und das ist natürlich ein ganz wichtiges Orientierungsmittel, schon ab Klasse. In der Grundschule fängt es an mit dem Rechenstrich und dann, wenn man zwei Rechenstriche aufeinander mit Gittern, dann hat man so ein Gittersystem und es endet oder es wird dann weitergeführt bis zur gymnasialen Oberstufe. Zunächst mal im Koordinatensystem und schließlich auch im 3D-Koordinatensystem. Und er bildet also so, also wenn ich sage, was der Rechenstrich ist, so ist der Anfang von dem System der Orientierung mit Koordinaten. Ist ein Beispiel, Darstellungswechsel ist natürlich ungeheuer wichtig.
Genau, da wollte ich noch darauf hinauskommen. Ne? Kannst du noch mehr über diesen Wert des Darstellungswechsels in der Mathematik oder / Mathematikdidaktik verraten?
Ja, ich verrate am besten das an zwei Beispielen. Das eine, das hatten wir jetzt durchgängig schon öfters, nämlich Brüche. Es gibt ja die Bruchbilder und die Bruchdarstellung als Symbol. Mhm. Und das scheint so ein einfacher Zusammenhang zu sein, aber sehr oft stellt man fest, dass Schülerinnen und Schüler mit den Symbolen rechnen können, aber keine Ahnung haben, was für ein Bruchbild eigentlich dazugehört oder was man sich darunter vorstellen kann. Ne? Also man kann natürlich schematisch rechnen, ohne da Größenordnung zu haben oder eine Vorstellung von den Anteilungen. Mhm. Umso wichtiger ist es zu übersetzen. Zum Beispiel spielerisch kann man das sehr schön machen zwischen Bruchbildern und Bruchsymbolen. Oder ein anderes Beispiel ist Funktionen. Da gibt es die...
Genau, wäre ich jetzt auch drauf eingegangen. Auch auf Funktionen.
Graphen zum Beispiel, Terme, Tabellen, die gleiche Funktion oder als verbal kann es dargestellt werden, als verbale Situation. Die Tabelle ist ein sehr altes Darstellungsmittel von historisch wohl das erste von funktionalen Zusammenhängen. Und die Fähigkeit, mit Funktionen zu arbeiten, zeigt sich letzten Endes doch in der Übersetzung zwischen diesen verschiedenen Darstellungsebenen. Ne? Dass man weiß, Steigung, das auf dem Graphen sieht es so aus. Und man kann es darstellen mit dem Steigungsdreieck. Im Term wird das plötzlich dann zu dem M, genau. Ne? Der genau das Gleiche bedeutet, ja. Im algebraischen Darstellungsebene. Also insofern ist gerade Mathematik 3 hat sehr viel mit Übersetzung zwischen verschiedenen Darstellungsebenen zu tun.
Genau. Im sprachsensiblen Unterricht ist das ja auch eine Form, diesen Darstellungswechsel immer wieder reinzunehmen, der wohl auch sehr lernwirksam ist. Ne?
Ja.
Genau. Einen weiteren Aspekt würde ich gerne noch ansprechen, oder vielmehr, den hast du ja eigentlich schon angesprochen in deiner Publikation. Und zwar sind das Analogien und Unterschiede. Könntest du uns erzählen, wie man im Mathematikunterricht diese Analogien und Unterschiede nutzen kann, um bestimmte Konzepte besser zu vermitteln?
Also das ist so eine Sache mit Analogien und Unterschiede. Wenn ich das jetzt auf Grundvorstellungen beziehe, dann muss man bedenken, dass diese Grundvorstellungen sich immer auf bestimmte Begriffe beziehen und auf eine gewisse Reichweite haben. Also zum Beispiel zusammenfassen als Grundvorstellung der Addition. Das reicht natürlich sehr weit. Ne? Trennen als Grundvorstellung der Subtraktion. Wir haben eben schon gesehen, ergänzen gehört auch dazu. Ne? Multiplikation vervielfachen, denkt man da zunächst mal bei den natürlichen Sachen. Es kommt mehr raus, als man als beide Faktoren sind. Es sei denn, man multipliziert mit 1, was ziemlich langweilig ist. Ne? Und da passiert häufig Folgendes, dass man ein neues Feld betritt, nach den natürlichen Zahlen, die Welt der Brüche, und diese alten Muster übergeneralisiert, indem man denkt, Multiplikation, das wird mehr. Also, und dann kommen solche Aufgaben wie, ich habe 1200 Euro und möchte 2/3 davon sparen. Ja. Und dann ist da einer der häufigsten Fehler, die hier passieren, dass gerechnet wird, 2/3 oder 1200, nicht mal 2/3, was richtig wäre, sondern durch 2/3. Weil die Kids denken, naja, es muss ja weniger werden. Also ich kann ja nicht mehr sparen, als ich habe, sondern weniger, als ich spare. Also was kann das für eine Rechenart sein? Das kann eigentlich nur Minus.
Dann kann es nur Division sein.
Oder Subtraktion. Subtraktion ist aber ein bisschen komisch hier zu subtrahieren. 1200 minus 2/3, das ist ein bisschen merkwürdig. Also wahrscheinlich ist es dann Division. Und dann passiert häufig auch noch das, dann, wenn man das ausrechnet, kriegt man natürlich mehr raus, als man hatte. Und geschickte Schülerinnen und Schüler, die verschieben dann das Komma um 2 Stellen. Das hat man ja auch irgendwo gelernt. Also man benutzt ein Verfahren, was jetzt nicht angemessen ist, aber was man eher irgendwo her kennt, um ein plausibles Ergebnis zu kriegen. Das ist ein typischer Fall von Übergeneralisierung, wo eine Analogie jetzt übertragen wird auf ein Feld, wo es nicht mehr passt. Und da ist es eben wichtig, den Unterschied zu sehen. Gerade wenn man jetzt von den natürlichen Zahlen zu den Brüchen geht. Die natürlichen Zahlen haben eine ganz klare Zahldarstellung. Nach der 4 kommt die 5, dann kommt die 6. Ja, bei den Brüchen haben wir dauernd jetzt plötzlich Zwischenwerte überall und praktisch die Zahlen sind dicht auf der Zahlengerade angeordnet. Oder das Beispiel, was ich gerade gesagt habe, Multiplikation bei den natürlichen Zahlen vergrößert es. Bei den Brüchen kann es aber auch verkleinern, je nachdem, was wir für einen Faktor haben. Insofern ist das Arbeiten mit Analogien und Unterschieden schon wichtig und vor allen Dingen, dass man sich das auch thematisiert und sich klar macht, was ist denn jetzt eigentlich neu und worauf muss ich achten, was ich bisher gemacht habe, was jetzt nicht mehr so gut funktioniert.
Ja. Würde ich als Lehrkraft jetzt zum Beispiel damit ganz gut fahren, wenn ich sage, liebe SchülerInnen, wir haben jetzt ja verschiedene Beispiele gesehen, wie man eine bestimmte Aufgabe löst. Ihr habt jetzt selber ein paar Aufgaben gelöst. Arbeitet doch mal Gemeinsamkeiten und Unterschiede raus. Was haben die Aufgaben jetzt gemeinsam gehabt? Was war sozusagen der Kern? Wo gab es trotzdem noch Unterschiede? Würde das in diese Richtung abzielen?
Ja, das wäre eine ganz schön schwierige, anspruchsvolle Aufgabe, ne? Selbst jetzt diese Unterschiede zu finden.
Okay. Also ich dachte jetzt gerade, weil ich bin jetzt gerade bei der Oberstufe zum Beispiel selber im Unterricht, ja. Und dachte gerade spontan an die Einführung der Integrale, wo man ja nachher dann auch so diese Standard-Stammfunktion von x hoch 2 und x hoch 3 hat, wo man einfach dann sieht, naja, wenn ich das Integral von 0 bis irgendeiner Grenze b habe, dann ist halt einfach ein Drittel b hoch 3 der Wert dieses Integrals. Und das kann man ja beliebig auch transferieren auf x hoch 4, x hoch 5 und so weiter. Und ich dachte jetzt gerade an solche Muster.
Ja, na gut. In der Oberstufe würde ich sagen, kann man das sicher machen. Ich war jetzt in Gedanken noch in Klasse 5, 6, wo ich das jetzt mit meinen Studentinnen und Studenten hier mache. Die überlegen sich, was passiert denn eigentlich von den natürlichen Zahlen zu Brüchen? Worauf müssen wir achten jetzt als Lehrkräfte? Und auf Schüler- und Schülerinnen-Ebene würde ich das eher so auf dem Level 5, 6 versuchen, durch Aufgaben oder durch so kleine Anlässe zu thematisieren. Zum Beispiel, man hat eine Aufgabe, es wird die Aufgabe, die ich eben genannt wird, habe. Und da sagt einer, hey, das kann doch nicht sein. Das Ergebnis wäre ja kleiner. Beim Multiplizieren müsste es doch eigentlich größer werden. Ne? Und dann kann man sagen, kann ich denn eine Zahl mit einer anderen Zahl multiplizieren, so dass die Hälfte rauskommt oder das ein Drittel oder so. Und so kann man sehen, ja, klar, bei den Brüchen geht das. Wenn ich nur natürliche Zahlen habe, geht es nicht. Das wäre so eine ähnliche Sache jetzt, ein bisschen spielerischer und einfacher verpackt und mehr aufs Detail bezogen, in diesem Falle auf die Multiplikation. Aber sagen wir mal, in der Oberstufe kann man das gut machen. Und dann gibt es ja auch vieles, was falsch analogisiert werden kann und wo man sich schon bewusst machen kann. Wenn ich jetzt an Polynome denke, Ableitung von Polynomen, sollen jetzt kommen Exponentialfunktionen. Und da wird häufig der Fehler gemacht, dass man die E-Funktion genauso ableitet wie die Polynome, nämlich oben als wegstreicht und da vorne davor multipliziert. Und sie sieht.
Genau, das ist eine schlechte Analogie da.
Ja, das. Warum? Ja, irgendwie klappt das da nicht. Warum eigentlich nicht? Ne? Das wäre sowas. Ne? So, dass man schon merkt, ja, eine Regel, die ich einmal gelernt habe, das gilt jetzt nicht für alle anderen Dinge. Ne? Oder oft in der Mittelstufe in anderen Ländern, in Frankreich ist das noch extremer als bei uns, weil die so die linearen Funktionen in den Vordergrund stellen, dass man die Eigenschaften der linearen Funktionen auf alle anderen Funktionen überträgt und die anderen Funktionen praktisch überhaupt nicht mehr als solche akzeptiert. Ne? Schon parabel, schon eine komische Spezies. Ne? Alles ist gerade, es darf keinen Knick haben und so weiter. Ne? Also insofern ist da schon wichtig, sich Analogien und Unterschiede klar zu machen und herauszuarbeiten, je nach dem Alterslevel in verschiedenen Situationen.
Okay, zum Schluss würde mich noch interessieren, wie du eigentlich Spiele und interaktive Modelle in den Mathematikunterricht einbindest. Viele würden das ja vielleicht jetzt nicht unbedingt direkt mit dem Mathematikunterricht verbinden. Warum meinst du, sind solche Methoden gerade besonders für die Kommunikation über mathematische Konzepte besonders wertvoll? Und hast du vielleicht noch ein Beispiel für uns?
Naja, Spiele sind zunächst mal eine schöne Abwechslung und auch eine wertvolle Abwechslung, interaktive. Ja, und ich will es mal von der anderen Seite sehen. Und Kommunikation ist natürlich super wichtig. Isoliertes Lernen ist eben problematisch. Und eine ganz wichtige Kompetenz ist, sich auszutauschen, gemeinsam irgendeine Lösung zu finden, aber auch gemeinsam gegenseitig Fehler zu entdecken und so weiter. Also kooperatives Lernen in der Gruppe. Gerade für jetzt das, was man jetzt nicht nur für die Schule, sondern fürs Leben lernt. Was auch immer danach kommt, ob das eine Ausbildung ist oder ob das eine weiterführende Schule ist, wird so die Kommunikation und soziales Lernen doch sehr wichtig. Und da gibt es eben viele spielerische Sachen, die das vermitteln können, aber auch solche Sachen wie Blütenaufgaben oder so halbspielerische Sachen, wo man so einen spielerischen Flow erleben kann. Ich denke jetzt zum Beispiel Geometrie im Gelände. Das muss jetzt nicht interaktiv gesteuert sein, sondern da kann es sinnvoller sein, wenn man jetzt ein Försterdreieck und ein Bandmaß hat und ein Protokoll und aufschreibt und da seine Messsachen macht. Oder wenn man es digital haben möchte, Math City Map beispielsweise. Das sind so mathematische Spaziergänge, wo die Aufgaben...
Davon habe ich tatsächlich schon gehört. Ja. Das scheint ganz spannend zu sein. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert.
Ja, das ist so ein
mathematisches... Also was macht man damit mit Math City Map? Math City Map.
Früher so ein Mathe-Spaziergang war, so wie eine mit 8 Stationen, wo man irgendwas machen sollte. Diese Stationen sind jetzt auf einer Plattform und über Handy abrufbar. Und das sind über Handy, das sind auch die Aufgaben abrufbar mit Hilfekarten und Kontrolllösungen und so weiter. Ich kann als Tipp sagen,
man geht zu einer Station hin quasi und bearbeitet die Aufgabe und kriegt dann über die App die Lösung genannt. Beziehungsweise kann dann mit das vergleichen.
Ja. Es hat man ist außerhalb der Schule, man arbeitet im Freien mit realen Objekten. Es hat mit Modellierung zu tun, es hat mit Technik zu tun. Man kriegt sofort Feedback über das interaktive Medium. Und es gibt jede Menge solche Math City Trails, in vielen Städten. Wenn man das eingibt im Internet, wird man sofort fündig. Mein Kollege Ludwig in Frankfurt, die machen das und haben da sehr viel Material. Und diese Plattform ist auch für jeden zugänglich. Also jeder, der das möchte, kann sich selbst solche Maps ausdenken, anlegen und dann mit seinen Schülerinnen und Schülern mal ausprobieren. Das wäre so eine Sache, wo Kommunikation gefördert wird, Zusammenarbeit.
Inwiefern wird denn da die Kommunikation gefördert?
Man muss sich
bei dieser Math 30 Map. Kann ja jeder alleine machen eigentlich.
Es ist ja eine Gruppengeschichte. Ja, aber faktisch macht man es nicht alleine, sondern so genau wie das Geometrie im Gelände, das ist irgendwie langweilig. Die Rollen werden verschieden verteilt, einer ist Protokollant, einer schreibt auf, einer misst. Man hat ja dann auch Werkzeuge und so. Also es ist eigentlich eine schöne Möglichkeit zur Kombination, zur Kombination. Aber das gilt natürlich auch für alle möglichen anderen Lernformate, die kooperatives Lernen in Gruppen ermöglichen, wie das Arbeiten mit Blütenaufgaben an Lerntheken oder das gemeinsame Bearbeiten von Problemen oder von offenen Aufgaben, wo man dann sich gegenseitig die Lösungen der verschiedenen Aufgaben vorstellt.
Ja. Liebe HörerInnen, jetzt kommen wir langsam zum Schluss. Wir sind heute ein wenig in die Welt der Mathematikdidaktik eingetaucht und sind dank Rudolf vom Hofe mit reichlich neuen Einblicken und auch Inspirationen wieder aufgetaucht. Sein Engagement, seine Leidenschaft und seine Weitsicht haben sicherlich auch dazu beigetragen, einfach, dass die Mathematik für unzählige Lernende greifbar und verständlich wird. Rudi, es war mir eine echte Freude, mit dir heute zu sprechen und ich bin sicher, dass wir, also die HörerInnen und ich, heute wirklich viel gelernt haben und das schätze ich auch total. Für alle, die aber jetzt sagen, naja, ich möchte noch ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen, da empfehle ich den Blick auf Rudolfs zahlreiche Publikationen und vor allem natürlich auch seine Arbeit in Mathematiklehren. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bleibt neugierig und begeistert von der Welt der Mathematik. Macht's gut. Ciao, ciao.
Das war Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.